Es ist Montag, der 5. Mai 2025. Sie hören Konterfunk aktuell. Mein Name ist Stefan Milius. Wir beginnen diese Sendung mit einer Werbeansage. Verbunden mit einem herzlichen Dankeschön an die Winkelmann Apotheken und Winkelmann Pflegedienste, die uns damit unterstützen. Die Winkelmann Gruppe ist im nördlichen Sachsen-Anhalt zwischen Stendal und Magdeburg zu Hause und ist Ihr kompetenter Ansprechpartner bei Fragen rund um Gesundheit und Pflege. Die jeweiligen Adressen der Apotheken und Pflegedienste finden Sie unter winkelmann-gruppe.de. Winkelmann wird mit CK geschrieben. Und dort gibt es auch einen Online-Shop für Arzneimittel, der noch am selben Tag liefert, wenn Sie vor 10 Uhr morgens bestellen. winkelmann-gruppe.de, das ist die Adresse unseres heutigen Sponsors. Und damit kommen wir zu den Themen unserer Sendung. Gesichert rechtsextrem sei die AfD, so die jüngste Einschätzung des deutschen Verfassungsschutzes. Seither überschlagen sich politische Gegner und die meisten Medien mit Applaus. Und es kursieren jede Menge Behauptungen darüber, was diese Einstufung nun bedeutet. Für die Partei, ihre Wähler und das Land. Wir bringen Licht ins Dunkel im Gespräch mit dem Juristen und Staatsrechtler Dr. Ulrich Vosgerau. Der Konflikt zwischen Indien und Pakistan rund um die Region Kaschmir ist Jahrzehnte alt. In den vergangenen Tagen wurde er neu entfacht, mit einem Terroranschlag und Schusswechseln an der Kontrolllinie des Gebiets. War das nur ein kurzes, erneutes Aufflackern der Gewalt oder spitzt sich die Lage nun wieder zu? Darüber sprechen wir mit dem freien Journalisten Ramon Schack. Das deutsche Rüstungsunternehmen Rheinmetall will in der Schweiz eine neue Produktionshalle bauen. Dagegen regt sich Widerstand. Die Schweiz setze damit ihre Neutralität aufs Spiel und sie könnte durch das Projekt zur Zielscheibe kriegerischer Auseinandersetzungen werden. Das befürchtet eine Interessengemeinschaft. Bei uns zu Gast ist deren Vertreter Josef Ender. Außerdem in dieser Sendung ein Kommentar von Jan-David Zimmermann über die Rückkehr der Kriegsrhetorik in unsere Debatten. Der deutsche Verfassungsschutz stuft die AfD bundesweit als gesichert rechtsextrem ein. Ein Schritt, der von weiten Teilen der Politik und der Medien beklatscht wird, Kritiker hingegen sprechen von einem politischen Dammbruch. Wird hier wirklich die Demokratie verteidigt oder wird der Verfassungsschutz selbst zum politischen Akteur gegen die unliebsame Opposition? Darüber spreche ich jetzt mit dem Juristen und Staatsrechtler Dr. Ulrich Vosgerau, der sich seit Jahren kritisch mit der Rolle der Sicherheitsbehörden und dem Zustand unserer Demokratie auseinandersetzt. Guten Tag, Herr Vosgerau.
Guten Tag, Herr Milius.
Herr Vosgerau, was bedeutet es denn rechtlich genau, wenn eine Partei wie die AfD als gesichert rechtsextrem eingestuft wird? Welche Folgen hat das konkret?
Konkrete Rechtsfolgen hat das zunächst einmal kaum. Das wird auch in der Öffentlichkeit dauernd verkannt. Ich werde das gleich mal so ein bisschen einzuordnen versuchen. Es handelt sich bei dieser Einschätzung zunächst einmal um eine rein behördeninterne Einschätzung, die keine große äußere Bedeutung hat. Die Bedeutung kommt nur dadurch zustande, dass das dann in Form einer Pressemitteilung öffentlich kommuniziert worden ist. Und die Funktion der Pressemitteilung ist selbstverständlich eine politische. Das geht um den politischen Meinungskampf. Es sollen den Wählern der AfD beigebracht werden, dass sie doch die AfD nicht wählen können. Das einzig konkrete Problem, das muss man natürlich sehen, das sich jetzt aus dieser Einstufung ergibt, stellt sich für Beamte, die Mitglied der AfD sind. Es kann nun niemand aus dem Beamtenverhältnis herausgeworfen werden oder zum Gegenstand sonstiger Disziplinarmaßnahmen gemacht werden, allein wegen der Mitgliedschaft bei der AfD, weil jegliche Disziplinarmaßnahme immer natürlich im Einzelfall begründet werden muss. Aber eine gewisse Gefahr besteht darin, dass diese neue, wenn auch nur interne Einschätzung des Bundesamtes für Verfassungsschutz einen gewissen Anfangsverdacht oder sagen wir gewisse Zweifel an der Verfassungstreue eines Beamten begründet, mit der Folge, dass sein Dienstherr, wenn er ihm denn eben Böses will, ausgiebig nachzuforschen beginnt, ob man sonst noch irgendwelche Pflichtverletzungen bei den Beamten vielleicht finden kann, dann immer mit dem Ziel, dass man so lange sucht, bis man was findet. Das ist die reale Gefahr. Aber insbesondere mit einem Parteiverbotsverfahren von dem ja jetzt auch immer die Rede ist und unter Bezug auf die Pressemitteilung die Rede ist, und ich werde gleich erklären, warum und wie sich das strukturell erklärt, hat dieser interne Behördenvermerk ja überhaupt nichts zu tun. Da würden auch völlig andere Regeln gelten. Das ist ein Verfahren, was nur von dem Bundesverfassungsgericht durchgeführt werden könnte, was sich über Jahre hinzieht und was vor allen Dingen, darüber sind jetzt schon einige nachdenklich geworden, wenn man tatsächlich ein solches Verfahren vor dem Bundesverfassungsgericht eröffnen wollte, dann hätte das erstmal die Konsequenz, dass Staatsfreiheit bei der AfD hergestellt werden müsste. Das heißt, die ganzen V-Leute, die ganzen Informanten, die müssten abgezogen werden, damit nicht der Staat seine Beweise selber produziert. Und das wollen wohl auch viele nicht. Also es hat unmittelbar mit dem Verbotsverfahren, was jetzt dauernd gesagt wird, angedeutet wird, hat das erstmal gar nichts zu tun.
Sie sprechen von einem internen Verfahren. Wenn ich das richtig verstehe, hätte der Verfassungsschutz jetzt einfach bei sich im Kämmerchen zu dieser Einschätzung kommen können und das gar nicht groß rausposaunen. Das ist dann wie schon eine politische Komponente im Ganzen.
Ganz genau. Und deswegen klagt ja die AfD auch bereits dagegen. Also, es ist schon mehr als fraglich, ob das Bundesamt für Verfassungsschutz berechtigt sein könnte, interne Einschätzungen herauszuposaunen in dieser Form. Das ist unter mehreren Gesichtspunkten sehr fraglich. Erstens hat zwar das Oberverwaltungsgericht Münster erst vor kurzem bestätigt, dass es legitim sei, die AfD öffentlich als Verdachtsfall zu bezeichnen. Dieses Urteil ist aber auch noch nicht rechtskräftig. Darüber muss erst das Bundesverwaltungsgericht in Leipzig befinden. Das wird voraussichtlich noch mindestens 2 Jahre dauern, denke ich mal. Man hätte also rechtsstaatlich erwarten müssen, dass zumindest die Rechtskraft der Feststellung, dass die AfD zu Recht als Verdachtsfall bezeichnet werden durfte, abgewartet wird, bevor man die nächste Stufe der Eskalation nimmt. Schon deswegen ist das zweifelhaft. Aber es gibt noch ein viel fundamentaleres Problem. Es gilt eigentlich der Satz, dass Grundrechtseingriffe immer eine gesetzliche Grundlage haben müssen. Also Vorbehalt des Gesetzes, Vorbehalt der Verfassung ansonsten. Und es gibt ja hierfür keine gesetzliche Grundlage. Die gibt es schon deswegen nicht, weil das eben ein rein internes Behördenhandeln zunächst mal ist, das nur dadurch eben der Öffentlichkeit bekannt wird, dass die Behörde völlig ungefragt damit an die Öffentlichkeit geht. Und eigentlich müsste es ein Ermächtigungsgesetz geben, so nennt man das, wo eben drinsteht, unter den und den und den Voraussetzungen, das müsste der parlamentarische Gesetzgeber selbst ganz genau regeln, im Rahmen der sogenannten Wesentlichkeitstheorie des Bundesverfassungsgerichts, ist es legitim, einen bestimmten Akteur als gesichert rechtsextrem zu bezeichnen. Es gibt hier keinerlei gesetzliche Grundlage. Das Bundesamt für Verfassungsschutz handelt hier rechtlich im luftleeren Raum. Es sind aber mit seinem Handeln ganz erhebliche Grundrechtsverletzungen zum Nachteil eben der AfD und ihrer Mitglieder verbunden. Und auch das spricht dagegen, dass die das überhaupt dürfen. Das wird jetzt wohl demnächst auch gerichtlich geklärt werden.
Wenn man von einem Verdachtsfall dann zu gesichert switcht, dann würde man ja denken, die Behörde muss sich auf irgendwelche Kriterien stützen können, auf Dinge, die seither geschehen sind. Da hat sich etwas entwickelt. Weiß man, was das sein soll?
Das behauptet die Behörde auch. Sie sagt ja, laufend hätten die weiter beobachtet, insbesondere im Wahlkampf, und da hätte sich irgendwas ergeben. Und das stehe jetzt alles in diesem geheimen Gutachten. Aber das Gutachten ist geheim. Auch das ist rechtsstaatlich ein Skandal, dass man sich auf ein Gutachten beruft, in dem angeblich die ganzen Verfehlungen der AfD aufgezählt sind, die jetzt vermeintlich diese öffentlich, in aller Öffentlichkeit vollzogene Bezeichnung als gesichert rechtsextremistisch tragen sollen. Aber niemand erfährt, worin denn diese Handlungen eigentlich bestehen sollen. Es fällt ja auf, dass wenn man diese sehr knappe Pressemitteilung liest, das sind 2,5 Seiten, selbst diese 2,5 Seiten bestehen eigentlich nur aus Wiederholungen. Und was da wiederholt wird, sind wiederum keine Tatsachen, sondern Wertungen. Nämlich, dass die AfD angeblich gegen die Menschenwürde verstoße, dadurch, dass sie den ethnokulturellen Volksbegriff nicht für völlig obsolet halte. Mir fällt eins die ganze Zeit auf, wenn ich das mal sagen darf, das scheint mir wichtig zu sein. Mir fällt von Anfang an auf, dass diese Massenhysterie, die jetzt in den Medien sich entfaltet, und das ist ja und in der Politik sich entfaltet, das ist ja offenbar Sinn der Sache, das hat ja das Bundesamt für Verfassungsschutz und das Innenministerium bezweckt, dass diese absolut parallel funktioniert zu der Aktion, die das Jahr 2024 gefüllt hat, nämlich diesen seltsamen Korrektiventhüllungen. Wir haben genau dieselbe Struktur. Es wird erstens irgendwas veröffentlicht, und nachdem irgendwas veröffentlicht worden ist, springen sofort alle Medien darauf an, es erhebt sich ein gewaltiges mediales Geschrei und der Tenor dieses Geschreis ist, jetzt ist es raus, jetzt wissen wir, woran wir sind, jetzt sind neue Tatsachen da, jetzt ist nichts mehr so, wie es war. Obwohl es in Wahrheit gar nichts Neues gibt. Wir müssen uns mal kurz überlegen, wenn wir ein funktionierendes Mediensystem hätten, haben wir aber nicht, dann hätten eigentlich die Medien auf diese recht knappe Pressemitteilung relativ barsch und abweisend reagieren müssen und hätten sozusagen zum Bundesamt für Verfassungsschutz sagen müssen, Das interessiert uns überhaupt nicht, eure Pressemitteilung, die ist ja völlig substanzlos. Wir hätten gerne das Gutachten, diese 1100 Seiten. Und wenn wir das haben, dann werden wir das mal lesen und dann werden wir als Medium völlig unabhängig entscheiden, ob das interessant genug ist, damit wir überhaupt berichten darüber. So ist es nicht gekommen. Alle Medien schreien durcheinander. Und dann ist zweitens wiederum eine Parallele, das, was eigentlich zu berichten wäre, das, was eigentlich interessant wäre, ist also geheim, wird geheim gehalten. Das stört kein Medium. Bei Korrektiv haben die nie gesagt, woher sie ihre Informationen haben wollen über die Inhalte eines vermeintlichen Geheimtreffens. Das Bundesamt für Verfassungsschutz sagt wiederum nicht, was das für Informationen sein sollen. Und dann dritte Parallele. Wenn man als aufmerksamer Leser dasjenige, was veröffentlicht ist, aufmerksam liest, stellt man schon fest, dass es auf die weitere Enthüllung der bisher geheim gehaltenen Dinge eigentlich und streng genommen gar nicht so ankommt. Denn man merkt schon aus dem, was veröffentlicht ist, dass die nichts haben, dass die nichts Neues haben, dass die nichts Substanzielles haben. Denn dieser Vorwurf mit dem ethnokulturellen Volksbegriff, der ist ja wirklich kalter Kaffee. Das heißt, es soll hier eine Massenhysterie entfacht werden, wie bereits im Jahre 2024, aber mit Verfassungsrecht oder einem möglichen Verbotsverfahren oder einer Substanzierung eines möglichen Parteienverbots hat das alles nichts zu tun. Ist ein Medienereignis.
Sie haben bereits das Innenministerium als Mitspieler erwähnt und dort sagt man natürlich, Moment mal, ich weiß gar nicht, was ihr wollt, wir hatten damit überhaupt nichts zu tun, der Verfassungsschutz ist eine neutrale Behörde. Sie scheinen dem nicht ganz zu trauen.
Nein, das ist völliger Unsinn. Das ist ja lächerlich. Ja, das hat sich ja herumgesprochen. Ist ja auffällig, dass die Innenministerin das in ihrer Pressekonferenz gleich zweimal betont hat. Und übrigens, sie sagt ja keineswegs, das Bundesamt für Verfassungsschutz sei unabhängig. Diese Formulierung hat sie nicht gebraucht. Sie hat irgendwie gesagt, die arbeiten selbstständig. Das heißt, sie haben offenbar ihr eigenes Papier und ihre eigenen Stifte und müssen nicht zu Nancy Faeser rübergehen und fragen, ob sie Papier haben können. Insofern sind sie selbstständig. Nein, das ist ja Quatsch. Also das Bundesamt für Verfassungsschutz ist eine Bundesbehörde, die dem Innenministerium zu 100% nachgeordnet ist. Das heißt, die beiden Vizepräsidenten, einen Präsidenten gibt's ja gerade nicht. Es gibt zwei Vizepräsidenten. Wir wissen nicht, wer derzeit das Bundesamt für Verfassungsschutz eigentlich führt. Aber die sind alle weisungsabhängig. Die müssen machen, was die Innenministerin sagt. Und diese beiden Vizepräsidenten, die derzeit an der Spitze stehen, sind selbstverständlich auch politische Beamten. Das heißt, die können von einer Minute auf die andere in den einstweiligen Ruhestand geschickt werden, wenn die Innenministerin ihnen nicht mehr trauen sollte. Die sind überhaupt nicht unabhängig und selbstständig, dass das Bundesamt für Verfassungsschutz ist selbstverständlich ein Schießhund des Innenministeriums. Die müssen das machen, was die Faeser will, dass sie machen. Und das machen sie auch.
Der FD hat bereits juristische Schritte eingeleitet. Wie schätzen Sie die Erfolgsaussichten ein?
Ja, da muss ich mich mal auseinanderteilen. Also ich selber war an den Verfahren, da gab es ja schon zahlreiche gegen die Abwehr von Maßnahmen des Bundesamtes für Verfassungsschutz selber nicht beteiligt. Ich habe allerdings die Anwälte mitunter im Hintergrund auch beraten. Daher jetzt folgende Zweiteilung. Erstens, wenn ich die Sache theoretisch und als Wissenschaftler betrachte, muss ich sagen, dass die Erfolgsaussichten sehr, sehr gut sein müssten. Ich habe ja die rechtlichen Zweifel schon geschildert, die ja wirklich gravierend sind. Erstens erleidet eben hier schon die AfD durch die Veröffentlichung dieser Insinuationen, die überhaupt nicht substanziiert sind, dem könnte ja auch das Bundesamt für Verfassungsschutz gar nicht widersprechen, denn die veröffentlichen ja ihren Bericht nicht. Selbst wenn der Bericht substanziiert sein sollte, was ich bezweifeln würde, aber sie veröffentlichen ihn nicht und deswegen sind natürlich diese Insinuationen völlig unsubstanziert und die werden veröffentlicht. Das ist ein erheblicher Grundrechtseingriff, der ohne jede gesetzliche Grundlage stattfindet. Und zweitens ist es ein erheblicher Grundrechtseingriff, wo über den ersten Grundrechtseingriff, der bereits stattgefunden hat, nämlich die öffentliche Bezeichnung der AfD als Verdachtsfall, noch lange nicht rechtskräftig entschieden worden ist. Ja, in einer völlig offenen rechtlichen Situation drehen die nächste Eskalationsstufe sozusagen hoch. Ganz einfach, weil Nancy Faeser das offenbar noch am letzten Tag ihrer Amtszeit unbedingt machen wollte und weil sie offenbar ihren Nachfolger vor vollendete Tatsachen stellen wollte. Die SPD ist in Panik, dass früher oder später die CDU anfängt, das Brandmauerkonzept nochmal zu überdenken, weil ja die CDU sich sozusagen selbst kastriert durch die Brandmauer. Sonst besteht ja Politik darin, dass man mit anderen verhandelt und sagt, wenn wir uns nicht einig werden, dann müssen wir uns einen anderen Partner suchen, ja? Und das geht ja dann alles nicht wegen der Brandmauer. Also, vom Grundsatz her sind die Erfolgsaussichten sehr, sehr gut. Die müssen jetzt vor dem Verwaltungsgericht Köln klagen, weil der Verfassungsschutz in Köln sitzt und Berufungsinstanz ist dann wieder OVG Münster. Nun muss ich sagen, dass ich aus den Verfahren, bei denen ich, im Hintergrund teilweise beratend ein bisschen involviert war, Da hat sich eine große Ernüchterung breit gemacht beim Vorgehen gegen Maßnahmen des Bundesamtes für Verfassungsschutz. Ich sage mal etwa, wie solche Prozesse laufen. Das Bundesamt für Verfassungsschutz, die ja hunderte von Mitarbeitern haben, die jahrelang gearbeitet haben und dann tausende von Seiten auf den Tisch legen, das ist meistens der reinste Schmuh. Es geht da überhaupt nicht um das AfD-Programm, das ist ja völlig harmlos, das ist auf den ersten Blick schon völlig harmlos, sondern die beobachten halt die sozialen Netzwerke und da gibt es dann irgendwelche Parteimitglieder oder kleine Funktionäre auf Ortsebene, die dann gelegentlich in sozialen Netzwerken sich mal im Ton vergreifen. Da ist schon das erste Problem, dass man natürlich gar nicht weiß, wer handelt da wirklich auf eigene Rechnung und wer ist ein V-Mann vom Bundesamt für Verfassungsschutz und wird sozusagen dafür bezahlt, dass er so richtig kernig mal reinhaut auf Twitter oder so. Naja, und die werden dann also zu Tausenden zusammengetragen. Und die Anwälte müssen dann anfangen, eine nach der anderen Äußerung sozusagen zu widerlegen und klarzumachen, dass die nicht geeignet sind, Verfassungsfeindlichkeit zu begründen. Das ist ja auch bei sehr kernigen und auch bei teilweise geschmacklosen Äußerungen doch in 90% der Fälle ohne weiteres so. Denn auch polemische Kritik, etwa an der Einbürgerungspolitik, ist ja mitnichten verboten. Es wird ja niemand zum Verfassungsfeind dadurch, dass er sagt, die ganzen Leute, die jetzt gerade eingebürgert werden, im stark vereinfachten Verfahren seit Herbst 2024, was die Ampel noch eingeführt hatte, das hätte man nicht machen sollen, das ist politisch ein Fehler und so. Das darf man ja selbstverständlich alles sagen. Das ist ja nicht verfassungsfeindlich, wenn man politische Maßnahmen und Gesetzesreformen ablehnt und das auch polemisch deutlich macht. Also, da werden dann diese ganzen Äußerungen widerlegt. Das ist eine riesen Fleißarbeit auf tausenden von Seiten, die die Anwälte zusammenschreiben müssen. Und dann haben sie 90% widerlegt und allenfalls knapp 10%. Also wie gesagt, nicht 10% vom Parteiprogramm, sondern 10% von irgendwelchen Äußerungen von unklaren Leuten auf sozialen Netzwerken bleiben dann so ein bisschen zweifelhaft. Tja, und dann sagen Verwaltungsgerichte tendenziell oft, na gut, also diese 10%, die bleiben ja wohl übrig, die werden ja auch gar nicht bestritten. Und die 10%, die reichen uns dann jedenfalls, um es gerechtfertigt zu finden, dass die AfD beispielsweise als Verdachtsfall bezeichnet wird. Das war ja dann die Quintessenz des letzten Verfahrens in Köln und in Münster. Ich persönlich finde wiederum, dass hier die ganze Rechtslage von Anfang an schon verfehlt ist. Und auch die Auslegung der Rechtslage durch die Verwaltungsgerichte ist verfehlt meines Erachtens. Denn was hier geprüft wird, ist nicht die materielle Richtigkeit dieser Anwürfe des Bundesamtes für Verfassungsschutz, sondern in Wahrheit prüfen sie die Vertretbarkeit. Und das halte ich für problematisch, denn durch diese Vertretbarkeitsprüfung werden im Grunde Maßstäbe eingeführt, die wir eher aus dem Privatrecht kennen, aus dem privaten Äußerungsrecht, wo ich mich also auch über andere Leute äußern kann und auch sehr drastische Wertungen über andere Leute vornehmen kann. Zum Beispiel, ich kann sagen, der andere plane Deportationen oder so. Wenn nur ein gewisser Tatsachenkern da ist, wenn es irgendwie im weitesten Sinne vertretbar ist. Und das ist meines Erachtens methodisch völlig falsch. Man muss unterscheiden, der private Bürger ist ein Grundrechtsträger, er genießt Privatautonomie und deswegen kann seine Meinungsäußerungsfreiheit immer nur sehr verhältnismäßig eingeschränkt werden und er darf sich auch mit äußerster Polemik und auch noch mit ungerechten Wertungen gegen andere Menschen äußern, wenn es nur einen Tatsachenkern enthält. Hier geht es aber darum, dass sich eine Behörde äußert und dass die Behörde, wenn sie sich öffentlich äußert, das ist ja Sinn der Sache, einen Amtsbonus in Anspruch nimmt, das heißt in der Öffentlichkeit den Eindruck zu erwecken versucht, sie als Behörde habe wirklich überlegene Kenntnisse und arbeite auch ganz objektiv und unabhängig, wie die ja betonen, auch wenn es nicht stimmt, und sei auch sicherlich sehr zurückhaltend und sage nur Sachen, die auch wirklich irgendwie erwiesen seien. Das heißt, wenn das passiert, dann müssten meines Erachtens die Verwaltungsgerichte, weil es eben um schwere Grundrechtseingriffe geht, auf Richtigkeit prüfen. Und wenn sich das nicht als richtig erweist, dann müsste es verboten werden. In Wahrheit prüfen die Verwaltungsgerichte auf Vertretbarkeit. Das heißt, sie führen die Denkfigur unter der Hand ein, eine Art Meinungsfreiheit für Behörden, eine Art Meinungsfreiheit für den Verfassungsschutz, wenn das nur irgendwie im Großen und Ganzen am Ende noch vertretbar erscheint. Das ist von Anfang an methodisch falsch, aber das machen die Verwaltungsgerichte so. Und deswegen sage ich, theoretisch müsste die AfD sehr schnell und sehr klar gewinnen. Praktisch, nach meinen bisherigen Erfahrungen, ist das aber alles andere als garantiert.
Der Jurist und Staatsrechtler Dr. Ulrich Vosgerau über die Einstufung der AfD als gesichert rechtsextrem. Vielen Dank.
Ja, danke auch.
Der sogenannte Kaschmir-Konflikt zwischen Indien und Pakistan gehört zu den gefährlichsten Dauerkrisen der Welt. Immer wieder kommt es entlang der Grenze zu Schusswechseln und Anschlägen. Jüngst wieder nach einem Anschlag auf indische Touristen, es fielen Schüsse zwischen Soldaten an der Kontrolllinie durch Kaschmir. Beide Staaten, Atommächte mit Millionenheeren, beschuldigen sich gegenseitig der Unterstützung von Terrorgruppen. Die Region bleibt ein Pulverfass, das jederzeit explodieren könnte. Welche Risiken birgt die aktuelle Lage und gibt es Wege aus der Eskalationsspirale? Darüber spreche ich jetzt mit einem Kenner der Region, dem freien Journalisten Ramon Schack. Guten Tag, Herr Schack.
Schönen guten Tag.
Zunächst ganz kurz zurück zum bewussten Terrorakt gegen Touristen mit 26 Todesopfern. Indien beschuldigt Pakistan, dahinter zu stecken. Pakistan dementiert. Weiß man da inzwischen etwas Genaueres?
Also es ist schwer vorstellbar, dass die pakistanische Regierung im Auftrag Terroristen losschickt, die auch noch als Terroristen erkennbar sind, pakistanischer Provenienz. Also das ist ein Dauerspiel. Das geht ja eigentlich um die Konflikt um Kaschmir, eine Region, die seit der Teilung Indiens, seit der Unabhängigkeit 1947 im Kreuzfeuer der Ereignisse steht, die geteilt ist und zum größten Teil auf indischem Territorium liegt, aber auch ein Großteil auf pakistanischem Gebiet. Eine Hochgebirgsregion, die natürlich auch unzulänglich ist und die Grenze dort nicht perfekt abgesichert ist. Es gibt neben den Ansprüchen Indiens und Pakistans auf den gesamten Kaschmir natürlich auch eine starke separatistische Gruppierung, denn seit 1947 wurden die Kaschmiris nie gefragt, ob es noch neben der Zugehörigkeit zu Indien oder zu Pakistan auch die Option der Eigenstaatlichkeit gebe, die ungefähr ein Fünftel der Bevölkerung vielleicht heute noch präferieren würden. Und eben dieser Terroranschlag wurde von Separatisten ausgeführt, von Separatisten, die inzwischen dschihadistisch angereichert sind. Eine direkte pakistanische Spur ist also nicht ermittelbar, auch wenn die indischen Behörden das behaupten.
Was ja von außen immer sehr schwer zu beurteilen ist, sind solche Ereignisse einfach ein weiterer Höhepunkt in einem Dauerkrisenmodus oder handelt es sich hier um eine Art Wendepunkt in diesem Konflikt?
Ich bin da skeptisch. Ich denke auch, dass die Androhungen, Sie hatten es eingangs erwähnt, dass beide Staaten über Atomwaffen verfügen. Es sind zwei Atommächte. Indien ist das bevölkerungsreichste Land der Welt. Inzwischen Pakistan hat ca. 250 Millionen Einwohner, also weit mehr als Russland. Und man kann sich wirklich nicht vorstellen, dass beide Staaten auf eine nukleare Konfrontation aus wären. Indien hätte Pakistan schon längst militärisch erledigt, wenn Pakistan nicht eben nuklear bewaffnet wäre. Während natürlich der Westen erklärt, dass die möglicherweise in Vorbereitung befindliche iranische Bombe Nervosität auslöst, sollte uns die pakistanische Bombe, die schon existiert, weit mehr beunruhigen, denn Pakistans innenpolitische Ausgangslage ist äußerst instabil.
Das ist ohnehin ein interessanter Punkt. Pakistan wird immer mal wieder als gefährlichster Staat der Welt gehandelt, aber das Land scheint irgendwie weitgehend unter dem Radar der breiten Öffentlichkeit weltweit zu segeln. Warum ist das so?
Es liegt zum einen natürlich in Europa an dem weit verbreiteten Eurozentrismus, wo man ja glaubt, der Konflikt Russland-Ukraine ist ein Weltkonflikt, was die Welt ganz anders sieht. Und es liegt daran, dass natürlich auch dem Westen allgemein ein bisschen die Fähigkeit abhanden gekommen ist, die Welt zu deuten. Das konnte er früher, inzwischen kann er es nicht mehr und reitet von einem strategischen Fehlentwurf zum nächsten. Pakistan, müssen wir uns nochmal daran erinnern, es gab vor einigen Wochen Terroranschläge, wo die pakistanische Regierung Afghanistan beschuldigte. Wir haben hier also eine Parallelität der Ereignisse. Jetzt beschuldigt Indien, Pakistan habe einen Terroranschlag verursacht. Vor ein paar Monaten tat das Pakistan und wies auch 1 Million Afghanen aus, immerhin. Also Pakistan ist natürlich ein Staat, der an seiner Westgrenze, Afghanistan, viele Scharmützel hat, viele Grenzkonflikte. Die Taliban regieren mehr oder weniger in Afghanistan und Pakistan. Der Unterschied ist, dass die pakistanischen Taliban fast alle einer Bevölkerungsgruppe, den Pashtun, angehören. Das ist in Afghanistan nur bedingt der Fall. Und Pakistan hat den Dauerkonflikt mit Indien, ein eingefrorener Konflikt, der jetzt etwas brenzlig erscheint, eben um Kaschmir, aber im Endeffekt auch um die Identität der beiden Staaten, die aus dem britischen Kolonialreich Indien hervorgegangen sind.
In diesem Konflikt hat Indien auch harte Maßnahmen ergriffen als Reaktion eben auf Terrorakte, für die Pakistan beschuldigt wird, beispielsweise rund um die Wasserversorgung. Sind diese Maßnahmen eher innenpolitisch motiviert, dass man nach innen beruhigen will, oder geht es da wirklich um Pakistan?
Es geht, glaube ich, größtenteils um innenpolitische Gemengelage, denn Die indische Regierung unter Premierminister Modi ist natürlich eine hindu-nationalistische Regierung, das darf man nicht vergessen. Eine hindu-nationalistische Regierung, die auch den Muslimen im eigenen Land, denn es leben in Indien hunderte Millionen Moslems, auch nicht unbedingt einen positiven Kurs fährt. Es soll auch ablenken von anderen politischen Konflikten in Indien, denn neben dem Aufstieg Indiens zu einer Weltmacht, die zweifelsohne stattfindet, gibt es immer noch grässliche soziale Fehlentwicklungen, die auch die Stabilität des Landes gefährden. Und wir wissen, nicht nur aus Indien, Pakistan, dass ein äußerer Feind immer auch dafür dienen soll, eigene Maßnahmen zu rechtfertigen.
Zu diesen Spannungen zwischen den beiden Staaten kommt ja noch die Rolle von verschiedenen extremistischen Gruppen, die hüben wie drüben wirken. Wie sieht es aus mit dem Gewicht dieser Akteure in diesem Konflikt? Hat der sich verändert in den letzten Jahren?
Nicht grundsätzlich. Im Endeffekt diese Terrorgruppen wechseln. Selbst Pakistan ist ja immer wieder Opfer von schrecklichen Anschlägen. 2016 gab es in Lahore einen grausigen Anschlag in einer pakistanischen Millionenstadt. Und wir haben Waziristan, eine Region an der Grenze zu Afghanistan, in der der pakistanische Staat de facto gar nicht existiert, keine Hoheit besitzt. Das streckt sich auch viele andere Regionen aus. Vor langer Zeit standen die Taliban kurz vor der Hauptstadt Islamabad, der Atommacht, nicht wahr? Die pakistanischen Taliban wohl bemerkt. Also Pakistan hätte auch gar nicht die Möglichkeit, solche Terroristen nach Indien zu schleusen, da es den Terrorismus im eigenen Land nicht mehr im Griff bekommt. Und bisweilen sind es ähnliche Akteure. Wir sollten aber in diesem Zusammenhang einmal auf das Schicksal von Kaschmir schauen, denn das ist hochinteressant. Während im Westen zum Beispiel das Schicksal der Uiguren als moralische Keule gegenüber Peking verwendet wird, ist die Lage der Kaschmiris, vor allem in Indien auch, ein Land, welches ja fälschlicherweise als größte Demokratie der Welt bezeichnet wird, äußerst prekär und nicht grundsätzlich anders als die der Uiguren in China.
Davon hört man aber eben relativ wenig im Rest der Welt. Und die UNO, die ruft ja auch immer zu maximaler Zurückhaltung auf, so als routinemäßiger Appell. Richtig. Ich höre aus Ihren Worten heraus, Sie beurteilen die Rolle internationaler Akteure in diesem Dauerbrenner-Konflikt eher kritisch.
Ja, also nicht nur kritisch, sondern heuchlerisch, möchte ich sagen. Also das ist ja natürlich ein Problem. Menschenrechte sollen ja universell sein. Und wenn man natürlich gewisse Konflikte oder gewisse Probleme immer wieder hochjazzt und andere verschweigt, dann ist das natürlich ein Problem. Denn ich erwähnte schon, fragen Sie Kaschmiris in Indien, wie die sich fühlen. Die haben wahrscheinlich noch weniger Rechte als Uiguren in China. Es ist ein anderes politisches System. Man muss aber sagen, dass die ökonomische Aufwärtsentwicklung in Xinjiang, in der Westprovinz Chinas, wo die Uiguren leben, natürlich weitaus erfolgreicher ist als in Kaschmir. Tourismus ist dort eine Einnahmequelle. Es ist eine wunderschöne Region, einmalig schön mit großen Kulturgütern. Deshalb wurden natürlich auch Touristen getroffen, um diese Einnahmequellen zum Versiegen zu bringen.
Und klappt diese Strategie? Zeichnet sich das schon ab?
Das klingt jetzt ein bisschen grob, aber Indien hat ja auch schon schlimmere Sachen erlebt als 26 Tote. Das ist natürlich bedauerlich für jedes einzelne Leben. Ich denke mal, kurzfristig wissen wir, Tourismus ist eine Wellness, eine Wohlfühlindustrie. Das wissen wir auch aus anderen Regionen. Aber inzwischen ist Terror ja ein globales Phänomen, sodass man natürlich auch auf einem Weinfest in Stuttgart oder auch nun in Kaschmir überall Opfer tendenziell von Terroranschlägen werden könnte. Obwohl wir vor 25 Jahren schon ein War Against Terror hatten, ist der Terror heute überall. Und insofern glaube ich, dass das schnell wieder vergessen sein wird.
Woher kommt denn dieses offensichtliche Desinteresse beispielsweise der Vereinten Nationen jetzt auf die Details in diesem Konflikt?
Also die Vereinten Nationen möchte ich da noch ein bisschen in Schutz nehmen. Sie sind halt relativ machtlos und auch in einem zu einem bürokratischen Monstrum als Staat, bedauerlicherweise. Aber in den Vereinten Nationen gibt es schon Stimmen, die dieses Problem ansprechen. Es ist die Politik der großen Mächte. Und wir wissen ja alle, das sehen wir auch andernorts, dass die Devise lautet, wehe dem Verlierer, nicht wahr? Pakistan und auch Kaschmir und Indien sind ja auch Akteure im geopolitischen Feld der Zukunft. Pakistan war lange mit China eng verbündet als Gegengewicht zu Indien, während Indien demonstrativ gute Beziehungen zu Vietnam führt, ein Erbfeind Chinas an der Südgrenze. Dann kommt natürlich die Politik der Großmächte hinzu. Zu Beginn des sogenannten War on Terror, der völlig gescheitert ist, damals unter George W. Bush, fuhr dieser nach Islamabad, nach Pakistan und erwähnte, ich bin hergekommen, um zu gucken, ob er die Grenze nach Afghanistan absichert. Also damals gaben die USA sich als enger Verbündeter Pakistans und dieses Gequatsche von Bush kam in Pakistan überhaupt nicht gut an. Und seitdem ist natürlich auch in Pakistan viel passiert. Die politische Klasse ist auch äußerst instabil. Jetzt haben wir einen neuen Premierminister. Das ist der Ehemann der ermordeten Benazir Bhutto, einer der einflussreichsten Familien Pakistans. Ob das auf Dauer natürlich reicht, die Probleme des Landes zu bewältigen, ist fraglich. Wir haben jetzt auch natürlich mit Donald Trump, der sich demonstrativ auf die Seite Indiens stellt, wahrscheinlich auch als Gegengewicht zu China. Indien ist wiederum BRIC-Mitglied, ein Mitglied der BRIC-Staaten, verfolgt aber eine eigene Außenpolitik, die so ein bisschen als Pendelkurs dargeboten werden kann. Und insofern, das ist die beantwortet ein bisschen Ihre Frage, dass das Schicksal Kaschmirs und dieser Gemengelage natürlich die Welt auch so ein bisschen am Rande stehen lässt.
Und man gewöhnt sich natürlich auch als Öffentlichkeit, als Medienkonsument, irgendwann auf Konflikte, die seit Ewigkeiten anzudauern scheinen. Gibt es denn irgendwelche Chancen? Sehen Sie solche Chancen auf eine Deeskalation oder haben wir es einfach mit einer Art eingefrorenen Konflikt wie in anderen Weltregionen zu tun?
Über Nacht sehe ich keine Lösung des Konflikts. Ich denke mal, wenn er eingefroren bleibt, können alle Beteiligten und wir einschließlich sehr froh sein. Bedauerlicherweise lässt sich da keine positivere Prognose anbieten. Ich denke aber, dass in Delhi als auch in Islamabad wirklich nicht das Interesse besteht, einen Atomkrieg zu starten oder auch einen konventionellen. Es sind Druck- und Drohmittel und die haben beide innenpolitische Ursachen. Wie gesagt, Modi kontrolliert nicht mal 2/3 des Territoriums. In Indien gibt es auch ganz große Konflikte mit sogenannten Rebellengruppen, die ein maoistisches Gütesiegel haben und große Teile des Landes beherrschen. Also es ist natürlich auch ein Kräftezeichen nach außen. Er macht den dicken Maxe, um es etwas umgangssprachlich auszudrücken, um Trump zu gefallen, weil er weiß, wie man heute Aufmerksamkeit generieren muss. Und Trump weiß sowas im Rahmen seines Weltbildes zu schätzen. Beide verstehen auch was von den Medien und die Stimmung in Indien ist aufgeheizt genug, hindu-nationalistisch, auch gegen die muslimische Minderheit im Lande selbst, sodass das natürlich seiner Partei, der BJP, eine gewisse Stabilität garantiert. Das ist so die Grundlage. Der Konflikt an sich, da haben wir im Westen auch keine Möglichkeit, den zu lösen. Man kann immer wieder an die Charta der Vereinten Nationen erinnern, aber das wissen wir auch, das klappt ja auch andernorts nicht. Das klappt ja nicht mehr in der bei uns verbündeten Ukraine, die angeblich unsere Freiheit verteidigt.
Stichwort Donald Trump, dessen Haltung Sie kurz erwähnt haben, der ist ja berühmt-berüchtigt dafür, dass er gerne verspricht, Konflikte mal schnell zu lösen. Aber in diesem Fall dürfte es selbst ihm ein zu heißes Eisen sein, mit zwei Atomstaaten sich da stärker einzubringen, nehme ich an.
Ja, höchstens auch im Rahmen von psychologischen Tricks, denn im Hintergrund ist ja auch die Volksrepublik China zu erkennen, die natürlich genau beobachtet, was dort passiert. Wir dürfen nicht vergessen, dass es auch Grenzkonflikte entlang des Himalaya gibt zwischen Indien und der Volksrepublik China. Und es ist so anzunehmen, dass vielleicht in 20, 30, 40 Jahren die beiden Supermächte und demografischen Giganten, die dann bis dahin das Weltgeschehen viel mehr tangieren als noch heute, aufeinanderprallen. Und eigentlich ist der wachsende indochinesische Konflikt, der noch überlagert wird durch den Niedergang der USA, der durch Trump nur verbal aufgehalten wird, aber nicht real, ist der Hintergrund. Und die Chinesen, die haben eine direkte Grenze zu Pakistan, den Karakom Highway, also auch im Rahmen ihrer Road and Belt Initiative, einen Zugang zum Persischen Golf, zu Karachi erreicht. Und das ist natürlich nicht im Sinne Indiens. Und das wird alles in dieser Region mit Argusaugen beobachtet, jeder Move, jeder Schritt. Und insofern sind Modis harte Worte natürlich auch ein Signal an seine außenpolitischen Verbündeten als auch an seine potenziellen Gegner.
Der freie Journalist Ramon Jacques im Gespräch über die jüngsten Entwicklungen im Konflikt zwischen Indien und Pakistan. Besten Dank, Herr Jacques.
Ich danke Ihnen.
Gegen ein Virus muss man einen Krieg führen. Das Land muss wieder kriegstüchtig werden. Es braucht einen totalen und vernichtenden Sieg für die Ukraine. Solche und ähnliche Begriffe halten in den letzten Jahren Einzug in politische Debatten. Hier der Kommentar von Jan-David Zimmermann über die Sprache des Kriegs.
Seit einigen Jahren mehren sich im öffentlichen Diskurs kriegerische Metaphern und sprachliche Formulierungen, die eindeutig an totalitäre Regime erinnern. So sprach etwa die linke Intellektuelle Eva Illus im Jahr 2023 in einem Kommentar im deutschen Magazin Die Zeit davon, dass es sich, Zitat, einen totalen und vernichtenden Sieg für die Ukraine wünsche. Dieser Wortlaut ist geschichtsbewussten Menschen aus Goebbels berüchtigter Sportpalastrede von 1943 bekannt. Ihn aus dem Mund einer renommierten Denkerin zu vernehmen, ist mehr als verstörend. Und auch der deutsche Verteidigungsminister Boris Pistorius nahm entweder bewusst oder völlig geschichtsvergessen Anleihen an Goebbels Sprache. So verkündete er im November 2023 erstmals, Deutschland müsse wieder kriegstüchtig werden, nicht nur auf ideologischer Ebene, sondern auch im wirtschaftlichen Sinne. Es gab darauf zwar durchaus kritische Entgegnungen und Kommentare, auch in Medien wie der Süddeutschen Zeitung. Doch Pistorius wiederholte im Sommer 2024 ungebrochen seine Aussage, indem er präzisierte, Deutschland müsse bis zum Jahr 2029 kriegstüchtig werden. Und im Jänner 2025 aktualisierte er seine Aussage, als er verkündete, die Kriegstüchtigkeit sei nun das Gebot der Stunde. Zur Erinnerung: Nicht nur in seiner Sportpalastrede, sondern in zahlreichen anderen Artikeln propagierte Joseph Goebbels, dass die deutsche Gesellschaft in ihrer Gesamtheit kriegstüchtig gemacht werden müsse, und zwar wirtschaftlich, geistig, moralisch und organisatorisch. Doch diese Parallelen scheinen die deutsche Politik nicht zu stören. Und auch die Medien ziehen mit. Auf dem Sterncover vom März 2025 sieht man einen jungen Mann, kaum 18 Jahre alt, dessen eine Gesichtshälfte die eines normalen Jungen ist, während die andere mit Camouflagepaste beschmiert ist. Auf dem Kopf ein Soldatenhelm. Darunter steht: Würden Sie für Deutschland kämpfen? Wer nun glaubt, diese totalitäre Kriegsrhetorik hätte sich erst durch den Ukraine-Krieg im öffentlichen Diskurs festgesetzt, der täuscht sich allerdings. Denn es war die Formulierung des Krieges gegen das Virus, die das semantische Feld des Krieges mit all seinen Bestandteilen so richtig etablierte. Das Sprachbild des Krieges gegen das Virus wurde sehr früh als Metapher für den Versuch der Pandemie-Eindämmung benutzt, nicht nur von vielen europäischen Politikern, sondern auch von Medienschaffenden. Diese Metapher bestimmte die gesamte Corona-Maßnahmenpolitik und ihre Berichterstattung wesentlich. Und solch ein Sprachbild besitzt eine große Wirkmacht, denn ein Begriff hängt immer auch mit anderen Begriffen zusammen, ist in seiner Bedeutung mit anderen Wörtern verknüpft. Wer vom Krieg spricht, der sieht auch einen Gegner. Es gibt dann Feinde, Soldaten, Waffen und ein simples, gut-böses Schema. Die bewusst unterkomplex gehaltene Logik des Krieges in seiner totalitären Form. Und dies drückte sich schließlich in der Art aus, wie die Gesellschaft, Politik und Medien über Corona diskutierten. Wenn auch noch moralpolitisch statt sachpolitisch argumentiert wird, dann wird jeder Widerspruch zur gefährlichen Verharmlosung einer Kriegssituation umgedeutet. Als Beispiel aus der Corona-Zeit kann man die nachweislich verzerrte Berichterstattung über die Militärkonvois in Bergamo zum Transport von Corona-Toten heranziehen. Menschen, die sich an alle notwendigen Maßnahmen hielten und sich schließlich impfen ließen, wurden so in der Corona-Zeit zu willigen Kriegern gegen den tödlichen Erreger. Kritiker der Maßnahmen waren hingegen die Feinde und auf der Seite des Virus. Die Impfung wiederum war die behauptete Superwaffe gegen die Corona-Pandemie. Auch wenn sie sich, um konsequent in der militärischen Metaphorik zu bleiben, als Rohrkrepierer herausstellte. Die Sprache, die in den Medien verwendet wird, ist daher niemals unschuldig, sondern konstituiert immer auch die Wahrnehmung der Wirklichkeit. Auch im Fall der neuerdings als völlig alternativlos beschriebenen EU-Aufrüstung mittels 800 Milliarden Euro wird deutlich, wie Krieg und Militarisierung sprachlich vorbereitet werden. So stilisieren sich die Vertreter der europäischen Nationen als Kämpfer in einem Sicherheitskrieg, in welchem wir unsere westlichen Werte verteidigen. Der Krieg wird dabei zur notwendigen Selbstverteidigung umgedeutet und die Aufrüstung moralisch legitimiert. Die geopolitischen und wirtschaftlichen Interessen der beteiligten Akteure werden dabei zugunsten der moralpolitischen Argumentation in den Hintergrund gedrängt und verschleiert. Plötzlich geht es um die Sache, um unsere Freiheit, um die Verteidigung unserer Demokratie. Was wir hier beobachten können, ist jedenfalls eines: die endgültige Rückkehr der Sprache des Krieges. Wer aber die Sprache des Krieges so bereitwillig heraufbeschwört, muss sich der Konsequenzen seines Handelns voll bewusst sein. Ob die Verantwortlichen dann auch Verantwortung übernehmen werden, kann bezweifelt werden. Denn entschieden wird oben, gestorben wird unten, formulierte die bildende Künstlerin Maria Hahnl in einem ihrer Werke und traf damit den Nagel auf den Kopf.
Sie hörten einen Kommentar von Jan David Zimmermann. Thank you. Im Kanton Schwyz in der Schweiz wehrt sich eine Gruppe Bürger gegen einen Rüstungsgiganten. Die Deutsche Rheinmetall will im beschaulichen Ort Unterriberg eine neue Produktionshalle errichten. Für viele ein normaler Industriebau, für andere eine gefährliche Angelegenheit. Josef Ender, IT-Unternehmer und bekannt geworden als Kritiker staatlicher Übergriffe während der Corona-Zeit, hat mit seiner Interessengemeinschaft Freie Schweizer Einsprache erhoben. Er sieht nicht nur die Neutralität der Schweiz, sondern auch die Sicherheit der Bevölkerung gefährdet. Guten Tag, Herr Ender.
Grüß Gott.
Herr Ender, was genau soll in der geplanten Rheinmetallhalle in Unterriberg denn produziert oder bearbeitet werden und warum halten Sie das für problematisch?
Ja, was da genau produziert wird, ist eigentlich nicht bekannt. Also bekannt ist, es werden Waffentests durchgeführt auf diesem Gelände und da wird jetzt eine neue Produktions- und Versandhalle geplant von Rheinmetall. Ich meine, es ist bekannt, dass im Krieg zuerst mal Produktionsstätten der Gegner angegriffen werden und da wird sich ein Kriegsgegner nicht drum kümmern, ja, steht er jetzt in der Schweiz oder ist das wirklich Produktion oder was machen die denn da genau? Es ist ganz klar, Rheinmetall produziert Waffen und da wird sich ein Kriegsgegner nicht darum kümmern, ob es jetzt nur eine Versandhalle ist. Und wir denken einfach, dass da die Bevölkerung gefährdet ist.
Sie sagen also, dass Unterriberg und damit natürlich die Schweiz an sich durch die Waffenproduktion zur möglichen Zielscheibe werden könnte. Und nun sagen die Leute hinter dem Projekt, das ist ein bisschen paranoid, das kann doch gar nicht sein. Wie realistisch ist denn das wirklich?
Ich denke, die Vergangenheit beweist, dass das sehr realistisch ist und gewisse Politiker in der EU steuern immer mehr auf Krieg zu. Und wir haben da so unseren Leitspruch auf unserer Webseite. Krieg ist kein Schicksal, Krieg ist eine Entscheidung. Es wird Zeit, eine andere zu treffen. Wir denken einfach, ja, das ist gefährlich. Vor allem stellt sich auch die Frage, ist das überhaupt vereinbar mit der Schweizer Neutralität?
Nun beteuert Rheinmetall ja, dass keine Waffenexporte in Konfliktgebiete von der Schweiz aus erfolgen sollen. Reicht Ihnen diese Zusicherung also nicht?
Ja, da war ich eigentlich selber überrascht, als ich mal das Kriegsmaterialgesetz genauer studiert habe. Eben, es wird sehr oft beteuert, es gibt keine direkte Waffenlieferungen in Kriegsgebieten. Und das Wort direkt wird immer verwendet oder meistens verwendet. Und eben, wenn man das Kriegsmaterialgesetz liest, stellt man dann fest, aha, wenn der Anteil der in der Schweiz produzierten Teile für eine Waffe unter 50% liegt, dann darf das in Kriegsgebiete exportiert werden über Drittstaaten. Sprich, Rheinmetall kann also weniger als 50% in Unterriberg produzieren und diese Waffen dann direkt in Kriegsgebiete exportieren. Und wie man dann das genau buchhalterisch dann rechnet, dass man da unter 50% kommt, da gibt es sicher kreative Möglichkeiten.
Sie wollen mit einer Einsprache gegen dieses Projekt im Widerstand aufbauen. Einsprache gegen Bauprojekte, die richten sich meistens auf die Art des Baus oder den Standort, technische Dinge. Sie werden jetzt hier natürlich anders argumentieren. Wie gehen die Behörden mit ihren Bedenken um?
Bis jetzt hat sich da leider noch nicht viel getan. Also wir sind ja nicht die Einzigen, die da Bedenken haben. Letztes Jahr gab es schon im Kantonsrat 2 Anfragen an den Regierungsrat zu diesem Thema und diese Fragen wurden eben sehr lapidar beantwortet. Der Regierungsrat hat sich sehr kurz gehalten und auf eine 70 Jahre alte Bewilligung oder Regierungsratentscheid verwiesen, wo man sich dann schon auch fragen muss, ja, hat denn der immer noch vollumfängliche Gültigkeit? Und eben, die Behörden haben sich bis jetzt nicht groß darum gekümmert. Die Gemeinde hat einfach die Einsprache wie üblich abgehandelt. Also es gibt jetzt eine Replik. Rheinmetall konnte antworten, wir konnten wieder antworten. Vielmehr ist doch noch nicht passiert. Deshalb eben auch unsere Forderung, dass die Behörden das sauber überprüfen sollen, ob zum Beispiel diese 70 Jahre alte Bewilligung noch vollumfänglich gültig ist. Die Bewilligung wurde damals für eine Schweizer Firma, für Oerlikon und Bürle ausgestellt und heute soll die genau gleich gelten, auch für eine deutsche Firma Rheinmetall. Da glaube ich, wäre doch einmal eine Überprüfung nötig.
Ich gehe davon aus, dass Rheinmetall den Widerstand gegen dieses Projekt nicht besonders prickelnd findet. Wie sehen die Reaktionen des Unternehmens aus? Gibt es die überhaupt?
Ja, wir haben bis jetzt eben zwei Antwortschreiben von Rheinmetall erhalten. Und man wehrt sich da natürlich dagegen. Man versucht auch herunterzuspielen, was eben Waffenproduktion bedeutet. Also wir sagen ja, mit diesen Waffen werden in Kriegsgebieten Menschen getötet. Das muss man sich auch einmal wieder bewusst werden. Und natürlich wehrt sich jetzt Rheinmetall und versucht vor allem darauf zu zielen, dass es da eben nur um ein Bauprojekt gehe. Aber wir sagen, nur weil der Regierungsrat vor 70 Jahren mal eine Bewilligung erteilt hat, heißt das nicht, dass man da unendlich Produktionshallen aufstellen darf.
Das ist ja wirklich eine David-gegen-Goliath-Situation, eine Interessengemeinschaft von Bürgern gegen einen deutschen Rüstungsgiganten. Wie spürt man das im Dialog? Gibt es da auch so ein bisschen juristische Einschüchterungsversuche? Weil die können natürlich eine ganze Armada von Leuten auffahren im Unterschied zu ihnen.
Ja, das hat man im Antwortschreiben deutlich gemerkt. Das wurde ganz sicher von mehreren Anwälten geschrieben. Trotzdem denke ich, ist es ganz wichtig, dass wir da Widerstand leisten. Und wir haben ganz viele Reaktionen aus der Bevölkerung. Viele sagen, ja, wir wussten überhaupt nicht, dass es da im Kanton Schwyz Produktion von Kriegsmaterial gibt. Viele Leute sind sehr erstaunt und unterstützen uns mindestens moralisch bei unserem Widerstand.
Das ist durchaus ein interessanter Punkt, denn beispielsweise Waffenexport in der Ukraine, das war ein sehr viel besprochenes, viel debattiertes, kontrovers diskutiertes Thema in der Schweiz, aber dass Know-how und Produktion für Waffen direkt hier im Land angesiedelt werden soll, das ist medial kaum ein Thema. Woran liegt denn das?
Das ist eine sehr gute Frage, das weiß ich auch nicht. Und gerade deshalb, denke ich, ist diese Aufklärungsarbeit eben sehr wichtig. Ich finde persönlich und auch unsere Gruppe findet, die Schweizer Neutralität ist sehr wichtig. Auch die bewaffnete Schweizer Neutralität. Also wir sind durchaus für Waffenproduktion, wenn es zur Verteidigung der Schweiz geht. Aber Lieferung in Kriegsgebiete finden wir, das ist überhaupt nicht vereinbar mit der Neutralität, die leider sowieso schon stark aufgeweicht wird. Ja, wieso es zu wenig medial zur Sprache kommt, das ist eine sehr gute Frage, weiß ich auch nicht. Und gerade darum ist unsere Arbeit wichtig.
Die Schweizer sind sehr wirtschaftsaffin und wenn jemand Einsprache erhebt gegen ein Bauprojekt eines Unternehmens, dann heißt es sehr schnell, Entschuldigung, aber da würden ja Arbeitsplätze entstehen, jetzt werden diese Arbeitsplätze gefährdet. Ist das jetzt gerade beispielsweise in der betroffenen Region auch ein Thema, dass die Leute sagen, da kommen doch willkommene Arbeitsplätze in die Gegend?
Ja, also ich habe ja auch mit dem Kantonsrat gesprochen, der letztes Jahr diese Frage gestellt hat, dem Regierungsrat, dem Kantonsrat, inwiefern die Bewilligung denn da noch gültig sei. Und er hat mir also gesagt, er hätte da schon Reaktionen aus Bevölkerung, Gemeinde und eben auch von Rheinmetall gehabt. Und er werde jetzt da nicht mehr nachbohren. Also die Arbeitsplätze sind ganz sicher ein Thema. Aber ich denke, da muss man sich wirklich auch die Frage stellen, wie ist das ethisch und moralisch vertretbar, eben wirklich für eine solche Firma zu arbeiten, die Waffen in Kriegsgebiete liefert.
Wie wird denn das Thema im Ort selbst oder in der näheren Umgebung diskutiert? Interessiert das die Leute überhaupt? Stellen sich die eher auf ihre Seite oder eher auf die andere Seite?
Also direkt aus Unterriberg haben wir jetzt nicht allzu viele Reaktionen direkt erhalten, aber es gibt auch etwa 3 Einsprecher, die nahe bei diesem Testgebiet wohnen und die haben mir grundsätzlich versichert, dass da sehr viele Leute dagegen sind, dass es eben da so einen Produktionsstandort gibt.
Weiß man eigentlich, warum Rheinmetall jetzt ausgerechnet in den Kanton Schwyz kommen will? Ich nehme mal an, brachliegende Flächen gäbe es in Deutschland genügend. Gibt es dafür erklärte Gründe?
Rheinmetall hat ja die Firma Oerlikon Bürle übernommen. Die hatten eben vor 70 Jahren diese Bewilligung erhalten. Ich nehme an, das Testgelände ist natürlich sehr geeignet, ist von Bergen umgeben. Also es gibt da wenig Gefahr, dass einmal versehentlich ein Schuss zu weit fliegt. Und ja, sie können quasi schalten und walten, wie sie wollen. Eben, sie stützen sich immer auf diese 70 Jahre alte Bewilligung und können da so ziemlich tun und lassen, was sie wollen, so wie das aussieht. Und deshalb ist das natürlich ganz praktisch als Testgelände.
Ist zu befürchten, dass Unterberg gewissermaßen der Testfall ist. Wenn jetzt hier der Widerstand gebrochen wird, dann könnte die Schweiz endgültig zur Rüstungsdrehscheibe werden. Ist das auch Ihre Befürchtung?
Das glaube ich jetzt nicht direkt. Umgekehrt muss man sagen, ist jetzt eigentlich tragisch. Es gibt ja in der Schweiz nicht mal mehr eine Firma, die die Munition für die Schweizer Armee produziert. Also es gibt wohl Firmen, aber die sind in ausländischen Händen. Also da wäre es meines Erachtens eigentlich schon wichtig, dass man da wieder eigene Produktionen hat, um im Ernstfall auch wirklich selber produzieren zu können. Aber dass es jetzt direkt ausartet und die Schweiz zur Waffen Produktionsstätte wird, glaube ich, jetzt weniger. Aber was ich noch erwähnen möchte, beim Kriegsmaterialgesetz, da gilt zum Beispiel auch Export von Know-how, oder? Und das ist auch ein Thema. Ich meine, im Testgelände, da wird schlussendlich nicht viel produziert, aber es fließt dann viel Know-how ins Ausland, oder? Und wie dann das genau gewertet wird, ist auch meine Frage. Wie man das monetarisiert und wie das gewertet wird, was dann schlussendlich an Wert an diesen Waffen aus Know-how besteht, das könnte eben auch wieder mit dem Kriegsmaterialgesetz in Konflikt stehen.
Abschließend, wie sehen Ihre nächsten Schritte aus? Wie könnte sich das Ganze weiterentwickeln?
Wir haben ja drei zentrale Fragen gestellt bei unserer Antwort an die Gemeinde. Das ist erstens, inwiefern sind die Tätigkeiten von Rheinmetall vereinbar mit unserer Neutralität, mit der Verfassung und Gesetz? Dann die zweite Forderung ist, dass die zuständigen Behörden überprüfen sollen, ob die Sicherheit der Schweizer und der Schweizer Bevölkerung gefährdet werden. Und drittens eben, dass diese uralte Bewilligung, die für die Schweizer Firma Oerlikon und Bühle ausgestellt worden ist, ob die überhaupt noch volle Gültigkeit hat. Und wir fordern, dass die Behörden das überprüfen. Wir sind gespannt, ob das passieren wird. Wir werden sicher auch noch direkt auf die Gemeinde zugehen und wahrscheinlich auch auf den Regierungsrat. Wir versuchen da möglichst die Behörden unter Druck zu setzen. Ob die Baueinsprache direkt Erfolg haben wird, werden wir sehen. Da haben wir wahrscheinlich nicht so gute Karten. Aber wir versuchen einfach auf die Behörden Druck aufzusetzen, damit diese zentralen Fragen auch seriös beantwortet werden.
Der Unternehmer Josef Ender über seinen Widerstand gegen einen geplanten Bau der deutschen Rheinmetall in der Schweiz. Vielen Dank für das Gespräch.
Danke Ihnen.
Sie hörten Konterfunk aktuell vom Montag, dem 5. Mai. Außerdem heute unter anderem auf dem Sendeplan unser Tagesschauder mit einer offenen Telefonleitung für unsere Hörer. Ihre Inputs verarbeitet der Satiriker Oliver Brendel zur Tagesschau des Grauens. Den Tagesschauder gibt es um 20 und um 23 Uhr. Konterfunk aktuell kommt morgen wieder. Am Mikrofon verabschiedet sich Stefan Milius.